Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1096. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Manche Dinge weiß man einfach nicht. Was ist das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen auf unserem Planeten Erde? Welches Land hat die drittgrößten Erdgasvorkommen auf dieser Welt? Welches Land ist unfruchtbar und verödet und noch unwirtlicher als die anderen arabischen Wüstenstaaten? In welchem Land sitzt Al Jazeera, der berühmte Fernsehsender, der aus dem Irak, vor allem aus dem Irakkrieg, auch mal ein bisschen unabhängiger berichtet hat als unsere Medien, wobei ich jetzt Al Jazeera nicht glorifizieren möchte? Welches Land hat circa 1 Million Einwohner und ist weniger als eine Flugstunde von Dubai entfernt? Es ist Katar. Geschrieben mit Q. Wenn ihr es genau wissen wollt, schaut da auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage nach. Da war ich heute. Und über Katar gibt es nicht viel zu berichten, außer das, was gerade schon gesagt wurde. Ein Staat, ja, es ist nicht schön da. Ja, es gibt zwar sicher in der Hauptstadt Doha ein paar schöne Hochhäuser, wenn man sowas als schön empfindet, aber ansonsten nur nackte Wüste. Es macht eigentlich einen eher gespenstischen Eindruck und häufig weht in Katar ein trockenstaubiger Nordwestwind. Der hört auf den Namen Schamal. Könnt ihr auch alles unter wikipedia.de nachlesen. Und so war es heute auch. Ja, man dachte, es ist neblig, aber es ist einfach nur extrem staubig. Man merkt das beim Atmen und man hofft, dass man beim Heimfliegen sicher starten kann, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, verkraften das die Triebwerke von der Boeing? Ja, sie haben es verkraftet. Ich bin gesund in Dubai wieder gelandet. Aber nicht wirklich was Aufregendes aus Katar zu berichten, außer dass dieses Land auch Geld damit verdient, dass es den Amerikanern Platz für ihre Auslandsdivision in Katar zur Verfügung stellt. Ja, die vermieten einfach die Fläche und wir sind da dran vorbeigefahren. So ein großes, eingezäuntes Gelände habe ich auch noch nicht gesehen. Aber, und der Irakkrieg ist natürlich zu wesentlichen Teilen von da aus ja gemanagt worden. Also Katar ist ein bisschen besonders und die haben gute Beziehungen zu Israel. Kann man nicht von jedem arabischen Land behaupten, vor allen Dingen auch nicht von Dubai. Neulich habe ich gelesen, dass eine israelische Tennisspielerin nicht zu einem Tennisturnier reingelassen worden ist. Ich weiß nur nicht, woran es gelegen hat, ob sie sich ernsthaft was zu Schulden kommen lassen hat oder ob es einfach ihr Fehler war, dass sie in Israel geboren war. Sowas kennt man in Katar möglicherweise nicht, denn immerhin hat Israel dort eine Handelsvertretung. So viel zu Katar. Also man muss da nicht gewesen sein und der Tourismus spielt auch für dieses Land keine Rolle. Keine Rolle, denn die verdienen ihr Geld mit Öl und Gas und davon leisten die sich ein opulentes Sozialsystem. Ja, das heißt also, medizinische Versorgung ist zum Beispiel kostenlos. Hilfsbedürftige bekommen feste monatliche Bezüge. Das ist auf der Positivseite zu sehen. Und auch eine Ölquelle in Katar, nämlich die Quelle der Bildung, die dient nur dazu, das Bildungswesen zu finanzieren. Und deswegen ist auch innerhalb der letzten Jahre die Analphabetenrate dramatisch gesunken. Also, verdien gutes Geld und tu Gutes damit, kann man eigentlich Katar nur gratulieren. Und noch auf der Habenseite dieses Wüstenstaates, Katar ist drauf und dran, die UNO-Menschenrechtskonvention zu unterschreiben, die die Unterdrückung der Frauen verbietet. Ist in der arabischen Welt auch nicht so selbstverständlich, wie ich glaube. Also, es geht aufwärts, auch wenn Katar vielleicht nicht eine Reise wert ist, gibt's von daher richtig Gutes zu berichten. Und auf dem Rückweg dann, oder beziehungsweise nach der Landung in Dubai, lief vor mir eine Asiatin mit ihrem kleinen Sohn, der war vielleicht 1-2 Jahre alt, kann schlecht schätzen, lassen wir ihn 2 Jahre alt gewesen sein, mit einem süßen Teddy-Rucksack auf dem Rücken liefen die beiden vor mir. Ich bin dann dran vorbeigelaufen und dann habe ich gesehen, der Rucksack hat eine Kehrseite. Von hinten sieht er toll aus, nämlich eben mit einem Teddy und einem Reißverschluss. Aber der geht um den Körper rum und ist vorn quasi 2-mal zugemacht. Er hat also nicht nur Schulterriemen auf jeder Seite, sondern auch einen Brustgurt und einen Beckengurt. Also eher wie so ein Hunderucksack und hat vorn dran eine Hundeleine. Das habe ich dann gesehen, als ich dran vorbeigelaufen bin. Also ein circa 2 Meter langes Band, was genauso gestaltet war, aus demselben Material gefertigt war wie der Rucksack. Und an dieser Leine führte diese Asiatin dieses Kind. Jetzt wusste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich lachen oder heulen sollte. Einerseits finde ich es ja ganz praktisch. Ja, jeder kennt das. Ich hatte es ein paar Jahre her, als mein Neffe noch klein war. Da habe ich auch mir manchmal so eine Leine gewünscht und habe gedacht, das wäre doch cool, wenn ich jetzt irgendwie ihn bei der Leine halten könnte, weil er nicht ständig wegrennt und mir natürlich immer hinterherkommen muss. Andererseits denke ich mir aber, irgendwo verstößt es auch gegen die Menschenrechte des Kindes, oder? Wenn da so eine Leine dran ist. Oder sehe ich das vielleicht ein bisschen zu engherzig, weil wenn man sein Kind an der Hand nimmt, dann ist ja die Leine sogar eher noch kürzer. Was ist eure Meinung dazu? Darf man einen Menschen an die Leine nehmen? Ist das verwerflich oder ist das letzten Endes nur eine andere Form des an die Hand nehmens? Ihr könnt mir gern eure Kommentare dazu auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage hinterlassen oder mir auch eine E-Mail schreiben, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.